Wir wollen heute zusammen ein Wort aus dem Alten Testament, und zwar aus Klagelieder, Kapitel 3, zusammen betrachten. Klagelieder 3, Vers 26. Da heißt es: Es ist gut, dass man still warte auf die Rettung Jehovas. Liebe Geschwister, wieder sind wir dabei. Die Schwelle eines neuen Jahres zu überschreiten. Schauen wir dabei zurück, und zwar in das alte, in das vergangene Jahr, so bleibt eigentlich die Erinnerung an viel Arbeit. Hier tröstet uns aber das Wort des Herrn, wo der Apostel Paulus in 1. Korinther 15, Vers 58 sagt und spricht, dass unsere Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Bruder und Schwester, hast du in der Vergangenheit vielleicht schon einmal gedacht oder hast du es vielleicht schon gesagt, und wenn es dir nur selber war? Das ist zu viel der Arbeit. Ich seufze unter der Menge. Es hat bald keinen Zweck. Und gedankt wird dir's auch nicht. Kennst du diese Formulierungen in deinen Gedanken, in deinem Herzen? Gottes Wort ist's, es sagt dir, dass all deine Mühe nicht vergeblich im Herrn ist. Aber das wirkt nur dann, wenn du's glauben kannst. Das ist dann geglaubt, wenn du diese deine Arbeit mit Freuden tust. Und solches wird geschehen, sobald unser Blick weg von der Arbeit, weg von den Umständen, hin zu unserem starken Gott gerichtet ist. So bitten wir den, der größer ist, der größer als unsere ganze Arbeit ist, dass er uns die nötige Hilfe sei. Darin liegt ein Geheimnis. Der Herr sagt dir, nicht vergeblich ist's, was du tust. Was heißt denn das, müssten wir hier fragen. Nicht vergeblich? Was ist nicht vergeblich? Nun, der Herr will diese deine Arbeit. Er will sie. Du tust sie zuerst für ihn. Darum segnet er auch das, was mit ihm verbunden ist. Und dann soll es heißen, dass großer Lohn in der Ewigkeit dir
dadurch zuteil werden soll. Das heißt es. Nicht vergeblich. Aber noch leben wir auf dieser krummen Erde. Wie krumm sie ist, das erfahren wir in der Praxis des Alltags. Obgleich wir uns danach sehnen, ich rede ein wenig egozentrisch, also von mir, dass der Herr bald kommen möchte, um uns alle, die wir ihm gehören, heimzuholen. Und dennoch drängt alles einem raschen Ende entgegen, mit dem wir zu tun haben, dem wir uns nicht entziehen können. In dieses Ablauftempo mischt sich dann der Stress des Lebens. Die Hast des Umfeldes, wenn wir da nicht wachsam sind, nimmt uns der Feind auch noch die stille Zeit. Der hat immer etwas anderes in unsere Sinne hineinzulegen, nur das nicht, was unseres Gottes ist. Möchte der Herr Gnade schenken, dass wir im neuen Jahr sehr, sehr wachsam sind und ihn, unseren Herrn, darin an erste Stelle stellen. Nicht in vielem. In allem, wollen wir sagen. Diese Hast des Umfeldes überträgt sich auch auf unser geistliches Leben in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und nicht zum Guten. Darum ist es erforderlich, uns gegen diesen Zeitgeist zu stellen, um nicht von den vergänglichen Dingen letztlich überrollt zu werden. Die Not der letzten Tage wird so groß und wird so gewaltig, dass wir da heraus errettungsbedürftig werden. Die Hektik ist ein Symptom der Absicht Satans. Viele geraten hierdurch in die Klauen des Seelenverderbers. Und dieser nimmt wahrhaftig keinerlei Rücksicht auf die Kinder des Lichts. Wer das erwartet, liegt völlig schief. Deswegen soll unser Blick nicht nur ab und zu, sondern beständig auf den allmächtigen Herrn hin gerichtet sein. Und das Textwort sagt, dass es gut ist, dass man still warte. Das ist die himmlische Medizin für uns alle. Ja, Geschwister, auch das Warten will gelernt sein. Deshalb wollen wir im neuen Jahr Warten üben. Ein jeder an sich selbst. Wenn die Prüfung kommt, dass wir's dann können. Das ist wie überall. Als ich noch zur Schule ging, da musste ich vorher üben. Wenn dann die Prüfungsarbeit kam, musste ich's ja können. In der Prüfungsarbeit können wir's dann nicht lernen, wenn wir's vorher nicht gelernt haben. Das sollte eigentlich einem jeden verständlich sein. Gleichso wie das Vorbild Christi, dies uns in Jakobus Kapitel 5, Vers 7 sagt. Da heißt es, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet. Der Ackersmann ist unser Herr Jesus. Und wenn nun der Herr Jesus Geduld unseretwegen hat, deinet und meinetwegen, und wartet, wollten wir da keine Geduld mit uns selbst haben und nicht warten wollen, bis Gott die Dinge, die wir ihm im Gebet hinlegen, erfüllt. Wie sollen wir warten? Die Bibel sagt, dass man still warte. Aber wir wollen nicht Geduld haben, weil uns etwa kein anderer Ausweg verbleibt. Das ist nicht die Lösung. Denn in dieser Situation wären wir unzufrieden und würden murren, und zwar über unser Los. Das wäre verkehrt. Es wäre ganz falsch. Darum ist es gut, dass man still warte. Nur wo Stille und wo Ruhe vor dem Herrn gefunden wird, ist ein Warten in Geduld vorhanden. Das wollen wir so sehen, nicht umgekehrt. Mit der UN-Geduld hat's noch niemand in Christo weiterbringen können. Aber genau dort, an diesem Punkt, möchte uns der treue Herr im neuen Jahr finden. Ob wir unserem Herrn, der alles für uns getan hat, im kommenden Jahr so nach seinem Willen zur Verfügung stehen? Wie denn? Dass man still warte? Denn Stille und Ruhe sind die Vorbedingung überhaupt für die Erfüllungen seiner Verheißung. Ja, welche sich in unserem Textwort Rettung nennt. Bei dieser Rettung, die wir hier zum Thema haben, geht es nicht um die Rettung unserer Seelen, um die Seelen der Erlösten etwa, sondern um die Rettung aus den täglichen Problemen, den täglichen Anfechtungen und Nöten des Lebens. Wobei gesagt werden darf, dass diese Nöte, die uns heute betreffen, in erster Linie überhaupt von uns selbst oder von Menschen kommen. Ich möchte hier den Seelenfeind nichts Positives zustecken. Das ist nicht meine Absicht. Von dieser Sekundärrettung redet Petrus in 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Dort heißt es, und geben wir Acht auf die Formulierung von Petrus: Der Herr weiß die Gottseligen, das sind schon die Erretteten, aus der Versuchung zu retten. Auch das ist Rettung. Im Gegensatz die Seelenrettung, mit der sich Petrus in 1. Petrus 1, Vers 9 beschäftigt und sagt, indem ihr, die Errettung der Seelen davontraget. Das war die eigentliche Errettung der Seele. Aber auch Paulus redet in dieser Weise von Primär- und Sekundärerrettung. Er schreibt in Römer 15, Vers 31, dass ich von den Ungläubigen in Judäa errettet werde. Da war schon längst seine Seele vorher gerettet. Das ist wieder Sekundärrettung. Im Gegensatz, diese Seelenrettung Paulus in beispielsweise Römer 8, Vers 24 beschreibt, wo er sagt, in Hoffnung sind wir errettet worden. Das ist klar. Unser aller Fleisch mag Geduld überhaupt nicht. Darum und genau darum können wir so schlecht warten. Den Menschen des Geistes aber erkennen wir unter anderem an Geduld und warten können. Daran merken wir und erkennen wir Menschen des Geistes, die mit Christus verbunden innige Gemeinschaft mit ihm haben. Nicht allein warten, sondern im Warten stille sein, ist hier die Bedingung. Warten und dabei klagen und murren und negativen Gedanken nachhängen, die uns der Teufel gibt, erfüllt nicht die Forderung dieses Gotteswortes, wovon die Heilige Schrift mitteilt, dass es gut ist, was die Bibel uns hier vorschreibt, was sie uns zeigt. Blicken wir in die uns umgebende Welt. Wir wollen es kurz machen. Dann wird es uns übel. Ist alles drin. Immer deutlicher offenbart sich in allen Bereichen erkennbarer Abfall. Nicht allein in der verlorenen Welt, sondern auch in der Gemeinde Jesu. Es ist für die verlorene Welt ein Abfall aus der vorlaufenden Gnade, oder aus den vorlaufenden Gnadenbeziehungen errettet werden zu können. Diese Errettungen werden immer seltener. Die Investitionen dafür seitens der Gläubigen nehmen immer mehr zu und die Ergebnisse werden immer magerer. Abfall. Die Menschen werden heute auf allen Sektoren der Lebenseinwirkungen so umfunktioniert, dass Gottes Wort die Herzen der Hörer nicht mehr gottgewollt erfassen kann. Der Unglaube ist auf dem Vormarsch, wie wir das überhaupt nicht kennen. Er macht nicht Halt vor den Seinen. Der Antichristus bereitet seine Machtergreifung vor. Das ist die Situation von heute, der wir gegenüberstehen. Konfront! Und die Expansive des Unglaubens hängt mit dem Kleinglauben der Kinder Gottes zusammen. In der letzten Freizeit im Oktober vergangenen Jahres fragte mich eine liebe Schwester in Blickendorf, ob ich bereit sei, im Norddeutschen Rundfunk anlässlich eines jugendgefährdenden Forums durch Okkultismus zu sprechen. Ich habe das abgelehnt. Ich sage auch warum. Und zwar deshalb, weil es nicht mein Auftrag war. Ich führe nicht gern andere Leute Aufträge aus. Dieser Sache nahm sich dann ein anderer lieber Bruder an. Aus dieser Sendung, abgeleitet, kam es dann an einer anderen Stelle, Wochen später, zu einem ähnlichen Treffen. Nur waren bei diesem Treffen insbesondere Religionslehrer und Lehrerinnen, Jugendpfleger, Jugenderzieher, Jugendverantwortliche. Aus diesem Geschehnis, dort steht man auf dem Standpunkt, dass Okkultismus Wissenschaft sei. Und man der okkulten praktizierenden Jugend, es ist ja ein Landesproblem geworden, auch darin beizustehen habe. Das würde im Klartext heißen, dass die Religionslehrerin hinfort sich mit Pendeln, Tischrücken und Totenbefragungen zu befassen hätten. Sind ja Wissenschaften. Wir stellen es nicht in Abrede, dass es Wissenschaften sind. Aber wir fügen hinzu, des Teufels Wissenschaften sind's und nichts anderes. Des Weiteren kam man zum Schluss, es sei in unserer Gesellschaft dies nur noch eine Frage der nächsten Zeit, wann zum Satanismus in breiter Front übergegangen werde. Empfindlich störend sei da der entschiedene Kampf der Christen. Wir sind denen ein Hindernis. Das leuchtet mir auch gut ein. Und zwar gegen die Sünde, gegen den Tod und gegen den Teufel. Gegen den Tod insofern, dass wir ein Evangelium des Lebens verkündigen. Passt ja nicht zusammen. Steht ja auch geschrieben, dass Gott kein Gott der Toten ist. Darum sollen die Probleme des Okkultismus ohne Hilfe der bibeltreuen Christen gelöst werden. Sie sollen ausgegrenzt werden, abgesondert. Das ist wunderbar. Ich freue mich darüber, weil die Christen es nicht tun, dass sie die Welt hinter sich lassen. Macht's der Teufel. Der will mit uns nichts zu tun haben. Können wir uns nur verbeugen und sagen, Dankeschön, Herr Jesus, dass letzten Endes alle Dinge zum Besten mitwirken dürfen. Soweit sind wir uns in unserem christlichen Abendland Deutschland gekommen. Der Herr Jesus steht draußen, so ähnlich wie in der Gemeinde zu Laodicea. Er klopft von draußen an. Aber über die Kellertür, die ziemlich weit offen steht, wird der Satan gerufen und eingelassen. Durch die Hintertür. Es soll nicht so für alle sichtbar sein. Man macht das hintenrum, ne? Ja, ja. Was aus solcher Entwicklung wird, erklärt uns die Heilige Schrift hinreichend. Wir dürfen hier nur einen Vers aus der Heiligen Schrift Neuen Testaments herausnehmen, der in Fragestellung uns hinterlassen worden ist und lautet: Wenn ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in die Grube fallen. Wir halten die nicht auf. Die wollen da hinein. Dennoch wollen wir warnend unsere Stimme erheben, weil wir die Gefahr und den Ernst der Zeit genau kennen. Und darum heften wir unseren Blick nicht wie gebannt auf die furchtbaren Umstände, sondern auf den Herrn. Und dennoch werden wir die Dinge im Auge behalten, und zwar ziemlich scharf, weil wir da heraus erkennen, wie weit es bis zur Ankunft des Herrn an der Tür ist. Aus dieser geistlichen Not will der Herr uns herausretten. Darum ist es vonnöten, dass wir dem Herrn täglich unsere Not bringen. Eine Not, die wir nicht täglich dem Herrn bringen, ist keine Not. Nimm es bitte ab. Das, was dich nicht juckt, soll den Herrn irgendwie schmerzen? Nein, nein. Er denkt nicht dran. Lasst es uns zum Herzensanliegen werden, zu beten, der Herr möge bald kommen. Wir sind der verlorenen Welt ein Hindernis in ihrem Ritt in die Hölle. Dabei müssen wir uns gar nicht überschlagen, sondern schauen beständig auf unseren Herrn, weil es gut ist, dass man still warte auf die Rettung Jehovas. So steht's geschrieben. Er wird uns herausretten aus der Welt dieses Todes, in der wir als Lebende gleich Fremdkörpern noch in dieser Welt uns bewegen. Ja, noch mehr. Wenn wir das alles sich formen sehen, dann erheben wir noch mehr unseren Blick nach oben, weil unser Erlöser bald erscheint. Geschwister, betet viel dafür, dass der Herr Jesus bald kommen und uns heimholen möchte. Die Motive unseres Gebetes mögen unterschiedlich sein. Es geht jetzt in erster Linie darum, betet dahin. Blicken wir zeitlich zurück, wird uns übel ums Herz. Darum sagt Paulus, der Heidenapostel, laufen wir das Ziel anschauend. Dieses Ziel liegt nicht hinter, sondern vor uns. Genauso wie die Ankunft Jesu vor uns liegt. Ich wollte, sie läge erst hinter uns. Aber das liegt in einer Hand, die stärker ist, als unser aller Hände Kraft besitzen. Um nun im Glauben darin recht zu wandeln, sollten wir unserem Herrn auch recht vertrauen. Wir lassen uns von diesen Dingen nur am Rande beeindrucken. Randbemerkung. Steht nicht im Hauptartikel. Es wird auch da nicht aufgenommen. Denn nur in seiner heiligen Nähe, die er uns anbietet, zu der ein jeder freien Zutritt hat, werden wir teilhaftig der Ruhe und Stille, die wir brauchen, in seiner Rettung. So sagt es auch der Apostel Petrus, wenn er uns in 1. Petrus 1, 13b schreibt, und hoffet völlig auf die Gnade. Ich darf noch einmal wiederholen. Motto fürs neue Jahr. Und hoffet völlig auf die Gnade. Solange wie wir überhaupt noch problemverbunden in dieser Welt wandeln, ist die völlige Hoffnung auf die Gnade unseres Gottes nicht ausgelegt. Ja. Siegesleben hängt wohl fast immer mit unserem Glauben zusammen. Für diesen Glauben sind wir verantwortlich. Darum ist nicht völlig hoffen ein Ausdruck von Glaubensschwäche. Glaubensschwache werden stärker angegriffen vom Feind, insbesondere auch von den Umständen heutiger Tage. wie wir glauben und wie wir hoffen, ist zuerst die Frage unserer Liebe zu Jesus, dem Herrn. Allein da heraus verstehen wir die Praxis und das Ausleben der Heiligen Schrift in 1. Korinther 13, Vers 13, Glaube, Hoffnung, Liebe. Da sitzt die Praxis drin. Mit dieser Ausrüstung vermögen wir, in Freimütigkeit in das kommende Jahr, in die Zukunft zu schauen. Unser Blick, den wir zu ihm richten, ist mit dem Licht dieser Welt, mit Jesus Christus verbunden. Sehen wir also in dieses Licht, Jesus, sind wir Lichtverbundene mit ihm. Dann ist es ganz unwichtig, wie dunkel es um uns wird oder um uns ist. Je trüber die Tassen um uns sind, umso heller leuchtet das Zeugnis der Jesusverbundenheit des Einzelnen. Nur so blicken wir hoffnungsfroh in die Zukunft des kommenden Jahres, auch dann, wenn wir nicht wissen, was uns diese 12 Monate an Einzelheiten bringen werden. Das müssen wir auch gar nicht wissen. Warum denn nicht? Die Welt bemüht sich, mit Horoskop und Wahrsagerei den Menschen das Verborgene zu lüften. Naja. Wir haben einen Herrn, der hat diese Dinge in der Hand. Brauche ich gar nicht zu wissen. Ich nicht. Wag dich und lest dieses Teufelszeug. Der Gräuel. Dann solltest du dich nicht wundern, wenn du Probleme hast. Wir vertrauen unserem Gott. Das ist unsere Devise, unser Motto für das neue Jahr. Er hat in Hebräer 13, Vers 6 gesagt, ich will dich nicht versäumen, noch dich verlassen. Und der Schreiber fügt hinzu, so dass wir kühn sagen mögen, der Herr ist mein Helfer und ich will mich nicht fürchten. Das sind doch kostbare Worte, die der Herr uns in diesen letzten Tagen in die Herzen ruft. Was wird mir ein Mensch tun, schließt dann dieser Vers ab. Was sollen mir überhaupt die Menschen? Jeder hat so einen breiten Buckel, dass wir sie runterrutschen lassen können. Die sollen uns davonbleiben mit all ihren Einrichtungen, ihrem Wissen und ihrem Spektakel. Wir haben Jesus und er genügt. Es ist nur die Frage, ob er uns ganz ausfüllt, ob Jesus Christus in uns alles ist. Menschen können zwar unseren Leib töten, das können sie. Luther hat das schon in dem Lied gesagt. In der Endkonsequenz vermögen sie aber nichts zu tun, weil wir errettet sind. Da können die nichts mehr verstellen. Da sind die Schienen, die Gleisanlagen durch Christus bereits gestellt. Und wenn der Herr dort steht, wir dürfen versichert sein. Der lässt keinen Mietling ran an diese Hirtentätigkeit. Und wenn nach dem Worte Gottes in Philipper 1, 21b das Sterben Gewinn ist, hast du gut mitgekriegt. Sterben ist Gewinn. Möchte ich hier sagen, dann stirbt mal schön, ne? Dann können uns Menschen in unserer Gnadenführung nichts anhaben. Dann gewinnen wir nur. Und noch viel weiter geht das Wort Jesu in Matthäus 16, Vers 18, wo es heißt, auf diesen Felsen, ist nicht der Petrus, wie da gesagt wird, auf diesen Felsen, der Fels ist aber der Christus, steht geschrieben, will ich meine Gemeinde, das ist die Versammlung der Erretteten, bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Hast gut hingehört. Hier spricht die Schrift in der Mehrzahl von Pforten. Nicht, dass da jemand denkt, wenn er da reingekommen ist, hat sein Leben nicht Christus übergeben und sieht sich plötzlich ein wenig angesenkt, er hätte woanders eine Tür, wo er wieder rausschlüpfen kann. Nein, nein, der kommt da nicht mehr raus. Was sind denn das für Pforten? Mehrzahl. Wir müssen es wissen. Der Herr will, dass wir in seinem Wort zu Hause sind. Da darf nichts fehlen. Sollte keinen Satz geben, den Gott uns geoffenbart hat, in seinem Wort, den, was wir nicht wüssten. Es sind zwei dieser Pforten. Eine führt ins Paradies und die andere ins Gefängnis. Ich glaube, wir verstehen uns. Wir müssen uns das ungefähr so vorstellen wie in einer Wohnung. Nur hier in Frankfurt können wir das nicht so praktizieren, der unerbetenen Gäste wegen. Da bleibt die Wohnungstür immer auf, im Hades. Im Flur gibt es dann zwei Türen. Auf der rechten Seite geht es ins Paradies, an der linken Seite geht es ins Gefängnis. Da werden die Leute vorgebraten. Bräuniert. Der reiche Mann sagt, ich leite hier Pein in dieser Flamme. Das war nicht Gehenna, die Hölle. Nur das Vorzimmer davon. Eine Überwältigung der Pforte zum Paradies durch die Verlorenen gibt es nicht. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Braucht keiner von uns, der sein Leben Christus ausgeliefert hat, auch nur eine Sekunde bedenken oder irgendwie eine Befürchtung zu haben. Wie auch umgekehrt die Erretteten nicht beim reichen Mann landen. Dieser Transfer liegt nicht in unserer Hand, sondern das ist ein Geschäft unseres Gottes. Und er sorgt für alles. Unser Vertrauen gilt dem Herrn und seinem Wort. Weil er derselbe gestern wie heute ist. Ein neues Jahr seiner Liebeszuwendungen an uns hat begonnen. Unser inneres stilles Sehnen ist, wie es schon ausgedrückt war, dass doch der Herr kommen möchte. Was wäre es, wenn wir den Herrn im neuen Jahr begegnen könnten? Ist es doch jetzt wie in einer immerwährenden Vorfreude. In dieser der Herr uns hält. Er hat sich angekündigt, aber es hat noch nicht geklingelt. Aber es wird kommen. Er hält uns in dieser Vorfreude, bis er erscheint. Halten wir es, wie Petrus es sagt. Die Ankunft des Herrn zu verkürzen, das heißt, durch unseren Wandel seine Ankunft zu beschleunigen, so steht's geschrieben, vertrauen wir ihm, unserem starken Gott, er trägt uns in seiner Liebe. Sei dir bewusst, der du errettet bist, der du dein Leben